Um 1900 lebte dieser Mann, Harry Houdini. Sagt dem das irgendjemand was? Kennt ihr noch Harry Houdini? Oder sind aber wenige? Also diesen Spruch, das ist ein echter Houdini und so, das könnte dem einen oder anderen nochmal irgendwo im Ohr klingen. Und Harry Houdini, man mag es an diesem Bild erkennen können, war ein Entfesselungskünstler. Also man könnte auch sagen, der stand drauf, gefesselt zu werden. Hatte interessante Sachen an. Je mehr Schlösser und je gefährlicher, desto besser. Und der hatte einiges an Tricks drauf, die er so vollbracht hat, wo er natürlich eine ganze Menge an Aufmerksamkeit für bekommen hat. So hat er zum Beispiel auf dem Times Square in New York, hat er sich eine Zwangsjacke anziehen lassen, ordentlich verschnürt. Es haben hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute zugucken können, hat sich dann an den Füßen einmal hochziehen lassen und hat sich dann in der hohen Luft einmal aus dieser Zwangsjacke befreit. Ich glaube, innerhalb von ein paar Minuten, schwupp, war er da raus. Aber das hat ihm nicht gereicht, sondern er liebte es, möglichst lebensgefährliche Dinge zu tun und hat immer noch irgendwie einen draufgesetzt. Also hier ist er in irgendeinem Schwimmbad unterwegs gewesen mit einer ordentlich fetten Kugel um den Hals. Die zieht dich in die Tiefe, das sagt die Physik. Aber das war ihm egal, er ist trotzdem reingesprungen, hat's gemacht, hat sich auch da irgendwie wieder befreit, ist aufgetaucht zum Erstaunen aller. Noch spektakulärer war, er hat sich mal wieder fesseln lassen mit Handschellen, hat sich in eine hölzerne Kiste stecken lassen. Und dann sind sie auf dem Fluss rausgefahren, also die Kiste war zugenagelt mit ordentlich Knoten drumherum und dann hat man das Ding einmal ab in den See. Und dieser jüdische Immigrant war kurze Zeit, 57 Sekunden später, wieder lächelnd am Wasser, meinte, hallo, da bin ich. Also ein faszinierender Typ, der aus allen möglichen Situationen sich befreien konnte, egal wie stark er gefesselt war, egal was man versucht hat, er hat es immer und immer wieder geschafft, da rauszukommen. Einer seiner letzten, nicht der letzte, auch das hat er überlebt, war die chinesische Wasserfolterzelle. Also an den Füßen gefesselt, einmal in diesen Tank rein, der komplett mehrfach verschlossen war, in diesem Glastank. Und auch aus dem hat er sich irgendwie wie aus Geisterhand befreien können und kam da wieder raus. Faszinierend, das hat er in Berlin in einem Zirkus aufgeführt. Und es ist schon erstaunlich, weil er hat immer gesagt, man hat dann gesagt, ja, mit welchen Methoden er da wohl so unterwegs sein könnte. Und er hat immer gesagt, nein, das sind alles natürliche Dinge, das sind alles Tricks, die dahinter stecken. Das scheint vielleicht unmöglich und unlösbar, aber es gibt immer eine natürliche Erklärung, wie ich da rauskomme. Viele seiner Tricks sind bis heute nicht aufgelöst. Er hat es auch geschafft, irgendwie so einen Elefanten verschwinden zu lassen und solche lustigen Sachen. Aber ein richtig, richtig kluger Trickser. Aber es war immer klar, egal wie schwer der Weg ist, wie unlösbar das Ganze erscheint, er wusste, der Weg mag unmöglich erscheinen, der mag schwer sein, der mag vielleicht auch schmerzhaft sein, aber es gibt immer einen Weg in die Freiheit. Das war für ihn klar, denn ansonsten hätte er sich da nie reinstecken lassen. Und ich habe gedacht, das ist ein toller Aufhänger für die Predigt von heute, die da heißt, Vergebung. Dieser Weg wird kein leichter sein. Manchmal sind wir alle nämlich auch irgendwie gefesselt, gerade bei diesem Punkt und wollen da manchmal gar nicht so richtig raus oder können da nicht so richtig raus und es ist schwer. Und ich habe gedacht, ja, manchmal fühlt es sich genauso an, gefesselt in so eine Wassertonne gesteckt zu sein. Und du weißt, du musst da raus, weil ansonsten wird es sich dein Leben kosten, aber dieser Weg daraus, der erscheint unmöglich, der scheint so schwer, so schmerzhaft, wie sollst du das nur hinkriegen? Und das, was die Bibel sagt, ist, es gibt einen Weg. Sie sagt nicht, es ist easy peasy, es ist alles ganz einfach, da rauszukommen. Sie sagt, es gibt einen Weg, aber der ist nicht unbedingt leicht. Im ganzen November haben wir uns ja in eine der fünf großen Reden Jesu eingegraben, in der es um das Miteinander in der Gemeinde geht. Zu finden in Matthäus 18. Da haben wir uns heute den vierten Sonntag dann mit beschäftigt. Am letzten Sonntag hat Alex gepredigt über Konfliktbewältigung. Hat uns damit hineingenommen und zwei der Kernpunkte, die sie rübergebracht haben, waren, Konflikte gehören zum Leben dazu Und die Art und Weise, wie ich sie bewältige, sind ein Zeugnis meiner geistlichen Reife. Und ein zweiter Punkt war, der Weg von Vergebung und Versöhnung beginnt bei mir. Ich kann die Verantwortung nicht auf den anderen schieben, egal wer von uns beiden denn der scheinbar Schuldige ist. Also ich komme da nicht raus, es ist meine Verantwortung, Dinge anzugehen, ich kann es nicht wegschieben. Und damit sind wir eigentlich schon auf diesem nicht gerade leichten, manchmal extrem schwierigen und schmerzhaften Weg von Vergebung unterwegs. Und falls du die Predigt von letzter Woche noch nicht gehört hast, die war großartig, kannst du nachhören, knüpft direkt an zu dieser oder kann man gut vorwegschieben. Wir gehen heute in diesen letzten Teil dieser Rede Jesu. Vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, wie wir vor 4 Wochen gestartet sind. Da hat Jan darüber gesprochen, über diesen Punkt, von dass die Jünger darüber geschritten haben, wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Ja, die Jünger streiten sich und sagen, ja, aha, wenn ich das und das tue, dann bin ich der Größte. Und fragen Jesus, Jesus, wie ist man denn der Größte in deinem Reich? Wie kommt man dahin? Und das, was Jesus tut, ist, er nimmt ein Kind, stellt es in ihre Mitte und verdeutlicht daran, nach welchem Prinzip Größe im Reich Gottes sich eigentlich ausdrückt, wonach das definiert wird. Er spricht dann weiter von den Kindern, behält also dieses Bild bei, hat das Kind in der Mitte, verdeutlicht daran weiter etwas. Erzählt davon dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf und macht damit Gottes Wille, grundsätzlichen Willen, nämlich dass keines von diesen Kleinen verloren geht, klar. Und dann geht er weiter zu dem Konflikt in der Gemeinde. Also die damals jüdische Gemeinde in dem Miteinander, aber ich glaube, das dürfen wir 1:1 auf uns übertragen. Wo er dann sagt, hey, wenn jemand mir gegenüber schuldig geworden ist, wie verhalte ich mich dann? Na, die Verantwortung liegt bei dir, Dinge zu klären und anzugehen. Und daran knüpft Jesus, und das ist der zentrale Vers in dem Ganzen, diese Aussage, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also es ist nicht einfach irgendein Satz so von wegen, ja, ach, wenn 2 oder 3 zusammen sind, die nennen sich Christen, dann bin ich in ihrer Mitte. Nein, sondern in diesem Kontext wird deutlich, wenn die in meinem Namen, also so wie ich es vorgebe, in diesem Verhalten, wenn sie so zusammenkommen, wenn sie so zueinander stehen, dann bin ich in ihrer Mitte. Also da, wo ich ihr euch entsprechend meiner Gesinnung trefft, wo ihr euch dort verhaltet, da bin ich mitten unter euch. Und dann geht das Ganze weiter und da steigen wir in das Heutige ein, was ich heute dort mit euch vorhabe. Da heißt es dann in Matthäus 18, und wir beschäftigen uns heute mit den Versen 21 bis 35, ich habe nur einen Vers dabei, den Rest darfst du gerne zu Hause nachlesen, aber ich erzähle es ansonsten. Da heißt es, dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Und wie antwortet Jesus? Wahnsinn, Petrus, du bist mein Held, du bist so krass. 7-mal? Hammer. Deine Messlatte ist so hoch, ich hätte eigentlich nur bei 3 gesagt. Also das wäre schon, also 3-mal vergeben, Petrus, krass. Aber du sagst sogar 7-mal, das ist ja Wahnsinn. Also für die Leute damals, Wahnsinn, Petrus, du bist so heilig, da komme ich ja gar nicht dran. Nein, sagt er natürlich nicht, wissen wir auch, haben wir letztes Mal schon gehört. Nein, antwortet Jesus, 70-mal, 7-mal. Also Petrus, immer und immer wieder, hör auf nachzurechnen, hör auf Strichliste zu führen, du sollst immer und immer wieder vergeben. Es gibt kein Ende für Vergebung. Und bevor Petrus nun anfängt zu diskutieren, weil Petrus wäre wahrscheinlich so einer gewesen, ja, aber wenn das und das und das und wenn der andere so, nee, sagt Jesus, ich ziehe das hier ein für alle Mal klar, wie das gemeint ist. Und Jesus bringt ein Gleichnis, was deutlich macht, dass Vergebungsbereitschaft eine nicht wegzuwischende Grundhaltung im Reich Gottes ist. Und dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, ist folgendermaßen. Er erzählt davon und sagt, das Himmelreich, also mein Reich, da wo ich regiere, das setze ich gleich mit einem König. Und dieser König, der ist ganz schön reich, der hat unendlich viel Geld und der hat auch einen Haufen Bedienstete. Und diese Bediensteten, die kommen gerne zu ihm, die fragen, hey König, dürft ihr ein bisschen Schulden bei dir machen? Ich brauche ein bisschen Geld. Und der König gibt das gerne her. Aber eines Tages sagt der König, heute möchte ich das, was ich Menschen geliehen habe, das, was ich meinen Bediensteten geliehen habe, das möchte ich heute wieder haben. Heute ist der Tag, da wird abgerechnet, ich möchte meine Schulden eintreiben. Und es gibt einen, der hat sich richtig viel bei dem König geliehen. Es heißt über ihn, dass er 10.000 Talente Schulden hatte. Und um das für uns heute mal umzurechnen, also wenn du so ein, ich sag mal, normaler Arbeiter bist mit einem Tageslohn und dann kannst du umrechnen, dann müsstest du, um das zurückzubezahlen, 200.000 Jahre arbeiten. 200.000. Das ist die Summe an Geld, was er sich geliehen hat, was auch immer er damit gemacht hat. Aber es war ein immenser Berg an Schulden. Und selbst Bill Gates hat Probleme damit, das zurückzubezahlen. Und er geht zum König und sagt, König, ich kann das nicht zurückbezahlen. Und dann sagt der König, aber das sind deine Schulden, du musst bezahlen. Alle Schulden müssen getilgt werden. Und wenn du es nicht bezahlen kannst, dann werde ich dich verkaufen, deine Frau verkaufen, deine Kinder verkaufen, alles, was du besitzt, werde ich verkaufen, damit du deine Schulden begleichen kannst. Und der Mann fällt auf seine Knie, weil ihm auf einmal bewusst wird, ich bin hier chancenlos und sagt, König, bitte, hab Erbarmen mit mir. Gib mir, und dann heißt es dort, hab doch Geduld mit mir. Ich werde alles zurückbezahlen. Wir Menschen, ne? Wir glauben, egal wie tief wir im Dreck sitzen, wir können uns alleine wieder rausziehen. Gib mir doch ein bisschen Zeit und ich werde das, wo ich eigentlich 200.000 Jahre für brauche, zurückzubezahlen. Gib mir ein bisschen Zeit und ich werde zurückbezahlen. Bitte sei barmherzig mit mir. Und dieser König, der hat Mitleid. Und sagt, okay, weißt du was? Ich lasse dich frei. Du kannst gehen. Alle deine Schulden sind bezahlt. Dieser riesige Berg dessen, was du versemmelt hast, was deine Schuld ist, was du zurückbezahlen müsstest, das lasse ich gehen. Das ist frei. Ich zerreiße den Schuldschein. Du bist frei, du darfst gehen. Deine Familie, ihr seid alle frei. Keinen Pfennig musst du zurückbezahlen. Und dieser Diener, ich weiß nicht, der hätte eigentlich Luftsprünge machen müssen, aber er läuft weiter und in seinem Kopf mag ticken, ja, jetzt bin ich ein bisschen was los, aber morgen muss ich mir auch wieder was zu essen kaufen. Und es kommt ihm ein anderer Diener des Königs in den Kopf, dem er mal ein bisschen Geld geliehen hat. 100 Dinare heißt es dort, das ist ungefähr ein halbes Jahresgehalt. Und er geht hin und er packt den und sagt, du wirst mir meine 100 Dinare zurückbezahlen und zwar sofort. Ansonsten landest du im Knast. Und der Diener, der fleht ihn an und sagt, hey, gib mir ein bisschen Zeit, ich werde dir alles zurückbezahlen. Du kriegst das von mir wieder, wirklich versprochen, ich werde arbeiten und ich meine, ein halbes Jahresgehalt ist nicht so wenig, aber ist durchaus irgendwie machbar. Der bittet um einen kurzen Aufschub, aber der Diener, dem so viel erlassen wurde, der ist unbarmherzig. Er sagt, nee. Nichts davon. Werft ihn in den Knast, bis er jeden Pfennig zurückbezahlt hat. Diese Schuld werde ich ihm nicht erlassen. Und das kriegen, wie könnte es anders sein, andere Diener drumherum mit, die die ganze Story mitgekriegt haben und sagen, was ist das denn für ein Vogel? Das geht ja gar nicht. Sie gehen zum König und sagen, König, weißt du, was der gemacht hat? Der, dem du so viel erlassen hast, er hat den anderen in den Knast geworfen und er lässt ihm seine lächerlichen Schulden nicht. Und dann geht der König zu ihm hin, lässt den Mann rufen, dem er diese Schulden erlassen hat und sagt, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich mit dir Mitleid hatte? Und der König wird richtig zornig und lässt den Mann ins Gefängnis werfen, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Dieses Gleichnis erzählt Jesus und danach sagt er, genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn er euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Jesus stellt klar, die Kultur im Reich Gottes ist durchdrungen von Vergebung und Gnade, aber wer in diesem Reich leben will, muss sich dieser Kultur anpassen. Noch einmal, die Kultur im Reich Gottes ist durchdrungen von Vergebung und Gnade, aber wer in diesem Reich leben will, muss sich dieser Kultur anpassen. Der König in diesem Gleichnis, das wissen wir, ist Sinnbild für Gott. Der Diener steht für uns Menschen, für Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Also dieser Text richtet sich an Christen, nicht an Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben möchten. Er richtet sich an mich. richtet er sich auch an dich? Also wenn du kein Christ bist, ganz entspannt, lehn dich zurück. Wenn du Christ bist, dein Stuhl wird gerade heiß. Oder sollte heiß werden. Mir ist es heiß geworden. Denn das sind deutliche Worte von Jesus, die er dort sagt. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Das ist eine krasse Aussage, die Jesus dort tätigt. Mein Schuldenberg, den ich bei Gott angehäuft habe, ist unbezahlbar. Er ist so groß, er ist unübersehbar und ich bin nicht in der Lage, auch wenn ich meine, in der Lage zu sein, ihn jemals zurückzahlen zu können. Niemals ausgeschlossen. Vielleicht ist er für dich nicht sichtbar, aber er ist da. Stell dir mal vor, es gibt so einen Scanner, der uns von oben bis unten durchleuchtet und jede schlechte Tat, jeden bösen Gedanken offenlegen würde. Und für all das, was er dort findet, spuckt er eine Münze aus. Was für ein schrecklicher Gedanke wäre das. Aber mein Berg wäre riesengroß. Das, was ich Tag für Tag an Gedanken habe, die ganz und gar nicht heilig sind, wie riesig wäre dieser Berg. Und dieser Scanner würde nicht nur das offenbaren, was sich auch bei meinem Gewissen meldet, sondern er würde Gottes Gerechtigkeit als Maßstab ansetzen. Nicht unsere Pass schon, fünf Grade sein lassen, Auge zudrücken Gerechtigkeit. Ah, das macht doch jeder so. Na, das ist ein natürlicher Gedanke, das hat man so. Nein, nein, Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, die sagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Frau, Haus, Auto und. Das ist Gottes Gerechtigkeit, die ist da hoch. Oh, mein Schuldenberg ist gerade nochmal gewachsen, das, was ich vor Augen hatte. Der ist riesig, der ist unbezahlbar. Alle Handlungen, alle Gedanken, bei denen ich an Gott schuldig geworden bin oder an mir selbst oder an anderen Menschen und dadurch ja letztlich auch wieder an Gott, denn da, wo ich ein Geschöpf missachte, werde ich dem Schöpfer gegenüber schuldig. Mein Schuldenberg ist sicherlich größer, als ich selbst vermuten würde. Aber da ist dieser König, der mich in sein Reich eingeladen hat, der auch dich einlädt in ein Reich, in dem Vergebung und Gnade die Eckpfeiler des Eingangstores sind. Du kannst hindurchschreiten in dieses Reich und links und rechts steht Gnade und Vergebung. Da kannst du hindurchschreiten, der lädt dich ein, der steht da und sagt, mein Sohn Jesus hat alles bezahlt. Deine Schulden sind weggenommen. Da ist nichts mehr, was da steht, wenn du hier durchtrittst und sagst, das möchte ich für mich annehmen. Du bist willkommen, ich habe auf dich gewartet. Ich bin jemand, dem unendlich viel erlassen wurde. Ich bin ein Begnadigter. Und Gott hat mehr als 70 mal 7 vergeben. Nach dem Erzählen des Gleichnisses, da sind ja diese deutlichen Worte von Jesus und die können einem echt Bauchschmerzen machen. Und ich glaube, man kann so von zwei Seiten bei dem Thema Vergebung, von zwei Seiten kommen. Auf der einen Seite, was macht das mit meiner Seele? Warum ist es ganz wichtig zu vergeben? Wie reinigt mich das selbst? Das haben übrigens auch Nichtchristen längst erkannt in allen möglichen Religionen, wie wichtig Vergebung ist. Aber Jesus kommt hier noch von der anderen Seite und sagt, das ist Kultur in meinem Reich und die ist maßgeblich. In einer anderen Übersetzung heißt es, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Jesus macht klar, im Königreich Gottes gibt es eine Kultur, es gibt Regeln, Werte, auf dessen Einhaltung Gott selbst sehr genau achten wird. Wo Gott nicht sagt, ach passt schon. Denn würde er das tun, wäre es innerhalb kürzester Zeit nicht mehr die vorherrschende Kultur in seinem Reich, nicht mehr Vergebung und Gnade wären das, was vorne am Eingangstor steht, sondern Beliebigkeit. Weil mir vergeben wurde, ist der Anspruch von ihm da, dass auch ich vergebe. Und Jesus selbst hat das vorgelebt, was das in letzter Konsequenz bedeutet. Nachdem er gefoltert und verspottet wurde, haben Soldaten ihn hingerichtet und ihn an ein Kreuz gehängt. Und in diesem Moment spricht Jesus die Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der amerikanische Evangelist Moody versuchte einmal seinen Zuhörern so diese unvorstellbare Weise und Weite dieser Vergebungsbereitschaft Jesu anschaulich zu machen. Er hat dann so ein fiktives Zwiegespräch erfunden, und das lese ich euch mal vor, zwischen Jesus und Petrus. Petrus fragt: Herr, ist es wirklich deine Meinung, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen, auch jenen Sündern, die dich gemartert haben? Ja, Petrus, bietet denen das Evangelium zuerst an. Macht euch auf die Suche nach jenem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Sagt ihm, dass ich ihm vergebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat. Sagt ihm, dass ich in meinem Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Sucht den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm ein Zepter geben, und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Sucht den Mann, der mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden und dass es auch für ihn vergossen wurde. Sucht den Soldaten, der mir den Speer in die Seite stieß. Sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Kann man von Menschen erwarten, dass sie vergeben müssen? Das ist ja so ein bisschen gerade so eine Predigt, du musst. Ja, manchmal sagt Gott auch, du musst. Und das gefällt uns dann gar nicht so richtig. Aber wir haben ja gesagt, oder vielleicht hast du gesagt, oder viele von euch, ich will diesem Jesus nachfolgen, der soll Herr in meinem Leben sein. Und Herr heißt, der darf tatsächlich Dinge bestimmen, der darf auch mal sagen, du musst. Auch wenn er uns damit nicht allein lässt. Aber kann man von Menschen erwarten, dass sie vergeben müssen? Ich nicht, du nicht, keiner von uns. Aber Gott kann es und tut es. Er stellt eine klare Erwartung auf. Wenn du in meinem Reich leben willst, musst du vergeben. Nicht vielleicht, nicht wenn du magst, nicht wenn du könntest, wenn du irgendwie mal Zeit dafür hast. Nein, du musst. Wenn ich vergebe, heißt es, dass ich damit eine Tat legitimiere. Nein, tue ich nicht. Muss ich mich immer und immer wieder verletzen lassen? Nein, muss ich nicht. Soll ich den anderen ungeschoren davonkommen lassen, keine Gerechtigkeit walten lassen? Nein, aber Unvergebenheit schafft keine Gerechtigkeit und bezahlt auch keine Schuld, sondern lässt dich und mich eine Last tragen, die uns bitter macht. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, wo auf dieser Welt Gesetze gebrochen werden darf, und vielleicht muss ich das an der einen oder anderen Stelle auch, mich an die Obrigkeit wenden, wo sie auch eine Gerechtigkeit schafft. Genugtuung und Vergebung sind nicht das Gleiche. Aber nachdem ich vergeben habe, ist der Schrei nach Genugtuung, der häufig nach Hass und Rache klingt, keine Motivation mehr, die mich antreibt. C.S. Lewis hat einmal gesagt, jedermann sagt, dass Vergebung eine tolle Idee sei, bis er jemandem etwas zu vergeben hat. Und damit meine ich nicht, und meint er sicherlich nicht, diese kleinen Dinge, die, wo ganz schnell Gras drüber gewachsen ist, wo ich nicht drüber nachdenke, sage, ja, passt schon. Sondern es sind doch die Dinge, die tief sitzen. Da, wo man beleidigt wurde, wo man bloßgestellt wurde, wo man verleumdet wurde, kritisiert oder mir nicht die erhoffte Beachtung geschenkt wurde. Da bin ich verletzt und in meinem Innern fängt es an zu brodeln. Da kochen die Emotionen hoch und ich überlege, wie ich reagiere, mich räche oder mich verteidige. Wut, Ärger, vielleicht sogar Hass machen sich breit. Vielleicht hast du das schon lange nicht mehr erlebt. Ich gratuliere dir. Das ist schön, aber das gehört, haben wir auch in der letzten Woche, Konflikte gehören zum Leben dazu. Das heißt, diese Punkte werden hier und da in meinem Leben auftauchen. Und ich weiß nicht, wer von sich sagen kann, dass er so etwas noch nie erlebt hat. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn das in mein Herz fällt, wenn ich so tief verwundet wurde, so tief getroffen wurde, was da auf einmal in mir hochkocht an Gedanken, an verabscheuenden Gedanken über jemand anderes. An Vergebung ist in solchen Momenten doch gar nicht zu denken. Es geht um mich, um meine verletzte Ehre, meinen verletzten Stolz, vielleicht auch um Selbstmitleid. Da widerspricht etwas meinem Gerechtigkeitssinn, zerstört vielleicht mein Ansehen. Und genau deshalb fällt Vergebung ja auch so schwer. Weil ich den Blick auf mich richte, weil ich in diesem Moment im Mittelpunkt stehe. Wie soll ich denn dann den anderen höher achten als mich selbst, wenn ich mich gerade in diesem inneren Gefängnis befinde und meine falschen Befindlichkeiten füttern muss? Vergebung kostet mich in diesem Moment etwas. Denn jetzt zu vergeben bedeutet ja scheinbar, dass es vielleicht keine Gerechtigkeit gibt. Oder dass der Schaden nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Der andere ungestraft davonkommt. Ich muss etwas loslassen. Ich muss mit einem Verlust klarkommen und eventuell auch Macht abgeben, die ich vielleicht durch die Opferrolle übernommen habe, wo ich mich doch im Recht fühle. Aber wenn ich nicht vergebe, zahle ich auch einen Preis. Groll, Zorn werden sich in mir ausweiten. Da bekommt auf einmal jemand anderes Macht über mich und meine negativen Emotionen. Da macht sich Bitterkeit bereit. Manchmal erscheint uns der Weg der Vergebung aber nicht gehbar, weil er einfach zu sehr schmerzt. Ich bin zu sehr darin gefangen. Ich kann scheinbar nicht loslassen. Aber weißt du was? Wenn man sich die Konsequenz dessen mal aufzeigt, sich einen Moment der Reflexion nimmt, dann wird man sehen, der Schmerz von Unvergebenheit ist langlebig. Der frisst sich weiter und weiter rein und ist quälender als der Weg von Vergebung. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, wenn wir jemanden vergeben, befreien wir einen Gefangenen. Und wir entdecken, dass wir der Gefangene waren. Vergebung ist ein schwerer Weg, aber ein Weg, der in die Freiheit führt und ein Weg, den wir nicht allein gehen müssen. Gott fordert das, ja, aber er sagt nicht, mach das mal alleine. Und sagt, ich stehe genau an diesem Punkt, stehe ich an deiner Seite. Ich habe das selbst durchlebt. Jesus hat es am Kreuz durchlebt. Jesus selbst hat dem, die ihn so Schreckliches angetan hat, vergeben. Genau in dem Moment. Und dieser Christus lebt in mir. Gottes Geist ist doch in mir, der das Wollen und Vollbringen schafft. Auch da, wo ich so tief verletzt bin. Da ist ein Weg, der in die Freiheit führt, und ein Weg, den wir nicht alleine gehen müssen. Unser Entfesselungskünstler Houdini wusste, es gibt diesen Weg in die Freiheit. Der mochte schmerzhaft sein, aber zu ertrinken, zu ersaufen in Bitterkeit, war doch keine echte Alternative. Vergebung ist keine einfache, aber es ist eine lohnenswerte Sache. Denn der Preis für Unvergebenheit ist wesentlich höher als die Investition für Vergebung. Gott lässt mich auf diesem Weg nicht allein. Er geht an meiner Seite, weil es ein göttlicher Weg ist, weil das die Kultur in seinem Reich ist. Und wenn ich sage, ich gehe diesen Weg, Herr, hilf mir, dann steht er an meiner Seite und er wird mich durch diesen Weg hindurchleiten. Sein Geist ist meine Ressource, die ich anknüpfen darf und unbedingt sollte, wenn ich diesen Weg gehe. Vergebung heißt nicht, dass ich schnell auf alles markieren drücke, so im Word-Dokument, Steuerung A, entfernt, zack, weg und alles hat sich erledigt. Ganz und gar nicht. Da sind nämlich Dinge wie Zorn, die verarbeitet werden müssen. Ängste, die irgendwie verstanden werden wollen. Trauer, die irgendwie auch Zeit braucht. Vergebung ist ein Prozess, zu dem ich mich entscheiden muss. Eine Entscheidung steht ganz am Anfang. Ich habe das mal so in so eine Grafik eingefügt und jetzt meine ich damit nicht, dass man sich zu Hause hinsetzt, wenn ich mal was zu vergeben habe und so schreibe auf 1., 2., 3., 4., 5. Das ist nicht der Punkt, aber zu sagen, okay, wenn da diese Punkte, wenn dieser Schmerz in mir drin ist, wo sich Bitterkeit breit machen will, Unvergebenheit, dann löse ich das nicht einfach damit, dass ich einmal sage, er ist vergeben, sondern heißt das, sich den Dingen ehrlich zu stellen, ehrlich darauf einzugehen und solche Punkte, in welcher Reihenfolge, in welchen mit welchen Gewichten auch immer, das durchzuarbeiten ist. Und es beginnt damit, dass ich mir klar mache, da ist ein Chaos von Schuld, Scham, Schmerz. Ja, es hat wehgetan, der andere hat mich verletzt, es tut weh, tief in meiner Seele. Und Wut kann mir übrigens manchmal auch helfen, mich zu distanzieren. Denn für Vergebung ist die Interaktion mit dem anderen nicht notwendig. Kann hilfreich sein, kann ein weiterer Prozess sein, weil Vergebung und Versöhnung nicht das Gleiche ist. Es sind zwar unterschiedliche Dinge. Vergebung ist etwas, was bei mir passiert. was einen Weg frei machen kann für Versöhnung. Versöhnung heißt, im Miteinander weiter unterwegs zu sein. Vergeben heißt, ich lasse eine Schuld los. Dafür ist es nicht notwendig, dass der andere da ist. Weil ich kann zum Beispiel auch, wenn jemand gestorben ist, vielleicht habe ich Eltern, die mir wehgetan haben und ich trage ihnen etwas nach, obwohl sie vielleicht schon gestorben sind. Ich brauche sie nicht, um vergeben zu können. Um diese Last, um diese Schuld zu streichen. Bei Versöhnung ist es etwas anderes. Und vielleicht ist manchmal eine Distanz sogar gut, damit ich vergeben kann. Es ist kein Aufruf zu, wir sollen alle uns distanzieren voneinander, überhaupt nicht. Aber manchmal sind Verletzungen so tief, dass es etwas an Distanz braucht, um vergeben zu können, um nicht sofort wieder verletzt zu werden. Das Zweite ist, ich verlasse die Opferrolle, die zwar meinem Selbstmitleid gut tut, aber mich keinen Schritt nach vorne bringt. Mich selbst da drin zu suhlen und ich bin doch der und ich hätte doch eigentlich, ich entscheide mich, da rauszugehen. Ich gehe aktiv das Ganze an. Das Dritte, ich stelle mich den Verletzungen und gebe sie bei Gott ab. Ich lasse das Ganze mal objektiv, so objektiv es irgendwie geht, Revue passieren. Und da spreche ich nicht von traumatischen Erlebnissen, die du gerade wieder hochholen sollst. Bitte tu das mit jemand, der das kann, der professionell in diesem Bereich unterwegs ist. Dazu soll es kein Aufruf sein. Aber es kann mir helfen, wenn ich sage, ich lasse es mal objektiv Revue passieren, zu trennen zwischen Tat und Täter. Was hat mein Gegenüber denn wohl gedacht? Was hat er gemeint? In welcher Situation befand er sich gerade selbst? Hat er vielleicht meine empfindliche Seite getroffen, von der er gar nichts wusste? War das von ihm vielleicht gar nicht das, wofür ich es hielt? Und wenn jemand anderes so gehandelt hätte, hätte mich das auch so tief verletzt? Hätte es die gleiche Wirkung gehabt? Ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen hilft, Vergebung wirklich leben zu können. Und manchmal dreht man sich auch noch dreimal im Kreis, bis man das Gefühl hat, ich habe es wirklich gelöscht, ich habe es wirklich abgegeben. Das ist das Vierte. Ich lasse los und vergebe, sodass der andere keine Macht mehr über mich hat. Ansonsten hat er doch immer noch Einfluss auf mich. Ich entscheide mich, ich will vergeben. Ich spreche es vor Gott aus. Ich muss es übrigens nicht dem anderen auf die Nase drücken. Der weiß von gar nichts und ich komme am nächsten Tag und sage, ich habe dir übrigens vergeben. Also, hä, was denn? Ja, vielleicht ist es gut, weil du sagst, hey, da sind Dinge, die müssen geklärt werden zwischen uns. Die müssen wir aufarbeiten, weil wir wollen hier versöhnt zusammen weitergehen. Ist ganz gut in der Ehe auch, also da miteinander zu sprechen. Aber ich muss nicht Hans und Franzis auf die Nase binden, dass er mir übrigens auch wehgetan hat, obwohl er überhaupt keine Idee davon hat. Das braucht Vergebung an der Stelle nicht. Ich könnte da jetzt noch eine Stunde drüber erzählen. Nicht, dass ihr hinterher kommt und sagt, da fehlt das noch und das noch. Eine Predigt ist ja immer begrenzt, so in dem Zeitraum. Das ist, glaube ich, das Entscheidende bei Vergebung. Das, was ich gegen jemanden in der Hand habe, lasse ich los. Er schuldet mir nichts mehr. So wie dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat, die Schulden sind getilgt. Sie sind nicht mehr da. Ich trage dir das nicht mehr nach. Und der fünfte Punkt, das mag passieren, kann daraus entstehen, dass diese Wunden in Perlen verwandelt werden. Ihr kennt das von der Auster, wo dann die Perle drin entsteht. Und letztlich wächst sie auch in einer Wunde dieser Muschel. Da, wo mich etwas tief getroffen habe und wenn ich vergeben kann, dass daraus eine Stärke erwächst, wo ich andere Menschen verstehen kann, wo ich damit umgehen kann, wo ich Vorbild sein kann, wo etwas Gutes daraus erwächst. Ich bin eigentlich am Ende dieser Predigt. Nee, ich bin gleich am Ende. Und ich habe noch einen Zeitungsartikel, der mich in der Vorbereitung getroffen hat, der mich emotional auch gepackt hat einfach, wo ich dachte, das ist ein unglaubliches Zeugnis, was wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben vor 4 Jahren, als es dieses Attentat in Charleston gab. Und ich mag euch diesen Zeitungsartikel kurz vorlesen, was dort passiert ist und wie dort Menschen, die sagen, hey, ich folge Christus nach, Vergebung ausgesprochen haben. Und ich habe gedacht, das ist so ein bewegender Moment. Und ich hoffe nicht, dass auch nur irgendjemand von uns so etwas Schreckliches widerfährt. Aber wo man sehen kann, was für eine unfassbare Kraft in Vergebung liegt. Und da, wo ich meine, ich kann nicht vergeben, der Berg ist zu groß, die Schulden, die der andere mir angetan hat, wo ich sage, nein, Christus hat mir vergeben. Ich kann diesen Weg gehen, ich kann vergeben, auch wenn er so unlösbar sich erscheint. Zwei Polizisten führen Dylan R. in den fensterlosen Raum. Der 21-Jährige hat die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Er trägt einen gestreiften Sträflingsanzug, in dessen Brusttasche jemand ein Dokument gesteckt hat, grob gefaltet. Mit bewegungsloser Miene blickt er in die Videokamera über ihm. Nicht mal 48 Stunden nach dem Massaker an der Emmanuel AME Church, der ältesten schwarzen Kirche in Charleston, erscheint der mutmaßliche Todesschütze erstmals vor dem Haftrichter. Aus Sicherheitsgründen ist A. per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Es ist eine reine Formalität. Der Richter verliest die Vorwürfe und bestimmt die Kaution. Normalerweise ist so etwas schnell erledigt. Doch diesmal verläuft die Anhörung anders. Magistratsrichter James Gosnell, der selbst die Emotionen kaum zurückhalten kann, erteilt den Hinterbliebenen der neuen Todesopfer das Wort. Einer nach dem anderen tritt vor. Die meisten vergeben dem Angeklagten, für den Nikki Haley, die Gouverneurin von South Carolina, die Todesstrafe gefordert hat. Und so offenbart der kaum 30-minütige Pflichttermin, wie tief die traumatische Bluttat von Mittwochabend diese Südstaatenstadt getroffen hat und wie außergewöhnlich die Leute damit umgehen. A wirkt kindlich, schmächtig und abwesend, nicht cool, nicht feixend wie bei seiner Festnahme am Donnerstag, eher wie ein Kind, das nicht weiß, was hier geschieht. Als erstes spricht Richter Gosnell und schon seine Worte lassen spüren, dass dies kein Routinefall ist. Charleston ist eine sehr starke Gemeinde, sagt er. Wir haben große Herzen, wir sind eine sehr liebevolle Gemeinde und wir werden jedem die Hand reichen. Doch dann zur Tagesordnung. Neunfacher Mord werde A. vorgeworfen, sagt Gosnell und fragt A. nach seiner Adresse, seinem Alter und seiner Beschäftigung. A. antwortet einsilbig, ohne den Blick zu heben. Er spricht genau 6 Worte, yes sir, no sir, yes sir. Schließlich der Moment, der den Gerichtssaal immer mit immer lauterem Schluchzen erfüllt. Der Richter bittet die Hinterbliebenen zu Wort. Ich will, dass jeder weiß, ich vergebe dir, sagt eine der 3 Töchter des 70-jährigen Issa Lanes, die A erschossen haben soll. Ich werde nie wieder mit ihr reden. Ich werde sie nie wieder umarmen können. Aber ich vergebe dir und möge Gott Gnade haben mit deiner Seele. So geht es weiter. Ich vergebe dir und meine Familie vergibt dir, sagt Anthony Thompson, Ehemann der getöteten Myra. Er fügt hinzu, bereue vor dem, der am wichtigsten ist, Christus. Wir hießen dich am Mittwoch in unserer Bibelstunde mit offenen Armen willkommen, sagt Felicia Sanders, deren 26-jähriger Sohn das jüngste Opfer war. Jede Faser meines Körpers tut weh und ich werde nie wieder dieselbe sein. Er war mein Sohn, er war mein Held, möge Gott Gnade mit dir haben. Ich liebte meinen Großvater, sagt Ava Simmons, Enkelin von Reverend Daniel Simmons, der das Attentat überlebte, später auf dem Operationstisch verstarb. Doch der Hass wird nicht siegen. Der Hass wird nicht siegen, wiederholt auch ein Angehöriger der 49-jährigen DePayne Middleton. Er sei wütend, aber wir sind eine Familie, die auf Liebe baut. Und dann zu A, Gott segne dich. Oder was für ein krasses Zeugnis dessen, was Menschen leben, da wo Gott zu auffordert. So unfassbar, wie das klang, so gefesselt, wie man sein war, so groß die Wut ist, so groß der Schmerz ist. Und ich mag es an dieser Stelle sagen, ich wollte es eigentlich bleiben lassen. Ihr wisst alle oder viele von euch wissen, in welcher Situation wir uns als Gemeinde befinden. Ganz ehrlich, wo viel Hass immer wieder hochkocht. Wo Jesus sagt, wer meinem Reich leben will, es ist die verbindliche Kultur, Gnade und Vergebung zu leben. Und ich sage das zu mir selber, weil ich euch vergeben habe. Ich mag euch einladen, mit mir aufzustehen und zu beten. Papa im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast, weil unser Schuldenberg so riesengroß ist. Wo wir selber denken, wir könnten uns manchmal am Schopf wieder rausziehen, uns selber mit unseren guten Taten oder guten Gedanken oder was auch immer. Aber nein, unser Schuldenberg ist so groß. Aber du hast alles dafür getan, um uns einen Weg in dein Reich hinein zu ermöglichen, wo Vergebung und Gnade Kultur sind. Und Jesus, da ist auf der anderen Seite dieser Anspruch von dir, genau das auch zu leben. Und ich möchte bekennen, all die Momente, wo ich das nicht geschafft habe, wo wir das nicht geschafft haben, entsprechend deiner Vorgabe, deinem Maßstab und deiner Kultur zu leben. Und Jesus, ich möchte es ausdrücken, wir wollen so leben, wie du es möchtest. Du bist Herr in unserem Leben, du bist derjenige, der den Maßstab setzen darf, dir hinzulegen, zu vergeben, aufeinander zuzugehen. Jesus, es ist deine Gemeinde, es ist dein Reich, in dem du König bist. Und das wollen wir anerkennen und wir wollen dir die Ehre geben mit unserem Leben. In all unserer Schwachheit möchte ich bitten, wirke in uns und durch uns.